my homeland, Baden-Württemberg. We are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein.
Fokus Südwest.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fokus Südwest auf Radio Störfunk. Am Mikrofon sind
Miro Ruff
und Merle Flachsbart. Im ersten Beitrag geht es um die Arbeit und Herausforderungen der Polizei bezüglich der Landeserstaufnahmestelle in Ellwangen. Im zweiten Beitrag wird in einem Interview mit Christoph Biermeier und Georg Kistner eine Bilanz der diesjährigen Freilichtspiele in Schwäbisch Hall gezogen. Doch zuerst einmal die Nachrichten.
Heilbronn. Nach dem aktuellen Stand 2 Wochen nach der Düngemittelkatastrophe in der Jagst bleibt der Neckar wohl von einem Fischsterben verschont. Die Wassergiftfahne wurde ausreichend verdünnt. Während die Ursachen noch geklärt werden müssen, warum die große Menge Kunstdünger verbrannt ist und mit Löschwassergift in das ökologisch besonders wertvolle Jagstwasser gelangte, melden die Landratsämter der betroffenen Kreise Hall und Hohenlohe, dass der Schaden nicht so groß sei wie befürchtet. Das ergaben erste Untersuchungen, etwa im Hinblick auf die Kleinstlebewesen. Zu loben ist hinsichtlich der Rettungsmaßnahmen der zwar zu spät ausgelöste, aber doch umfangreiche Einsatz vieler Menschen, darunter Angler, Umweltschützer, Feuerwehrleute und Behördenmitarbeiter, die eine noch größere Katastrophe verhinderten. Der erhebliche Aufwand hat sich gelohnt, denn so besteht die Chance, dass nach weiteren Prüfungen der sehr gute ökologische Zustand der Jagst als eines der landesweit höchst eingestuften Fließgewässer wiederhergestellt werden kann. Zum Beispiel durch Fischbesatz und andere Maßnahmen. Aus dem Krisenstab hat sich die Arbeitsgemeinschaft Unsere Jagst gebildet, die diesen Prozess koordinieren wird. Vorrangig sollen die Nahrungskette wiederhergestellt werden, die Durchgängigkeit soll verbessert werden und an die Landwirte wird appelliert, auf Kunstdüngereinsatz im Flussgebiet zu verzichten.
Emmendingen. Demeter Baden-Württemberg meldet, dass die Staatsdomäne Hochburg in Emmendingen, die als Modellbetrieb zum Kompetenzzentrum ökologischer Landbau Baden-Württemberg gehört, ab sofort biodynamisch und nach Demeter-Richtlinien bewirtschaftet wird. Ökobauer Matthias Seifert und seine Frau Sigune Williams haben den Hof mit 100 Hektar Fläche übernommen und gleich die biodynamische Wirtschaftsweise umgestellt. 65 Milchkühe, 100 Weidegänse auf den Streuobstwiesen und Legehennen in mobilen Hühnerställen werden dabei artgerecht gehalten. Mit dem Anbau biodynamisch gezüchteter Roggensorten setzten die neuen Pächter weitere Akzente. Durch die neu installierten Milchautomaten können Menschen der Region zu jeder Tages- und Nachtzeit frische Demetermilch zapfen. Der bestehende Schulbauernhof soll verstärkt in die betrieblichen Abläufe integriert werden. Dieses Beispiel könnte für viele konventionelle Landwirte ein Zeichen sein, denn die Biolandwirtschaft ist von der aktuellen Krise der Milchbauern unberührt. Anstatt 28 Cent erhalten Demeter-Bauern 47 Cent je Kilogramm Milch. Stuttgart. Am Sonntag, den 13. September, ist zwischen 11 und 18 Uhr in ganz Deutschland der Tag des offenen Denkmals. Alljährlich können interessierte Menschen auch im Ländle Denkmale jeglicher Art von innen besichtigen. Auch das Deutsche Landwirtschaftsmuseum in Hohenheim nimmt daran mit Live-Vorführungen von Stationärmotoren und Hofmaschinen aus 100 Jahren Agrargeschichte teil. Dreschmaschinen, Schleifsteine, Wasserpumpen und selbst Waschmaschinen und Drehorgeln. Stationäre Antriebsmotoren waren über 100 Jahre lang die Alleskönner auf jedem Hof. Zahnräder greifen ineinander, eine Pleuelstange rotiert, 1180 Kilogramm Motorenmasse schlagen aus. Der Deutz-Leuchtgasmotor aus dem Jahr 1898 ist der Oldie der Ausstellung. Man habe Motoren genutzt, um die verschiedenen Gerätschaften auf den Höfen in Gang zu setzen, weiß dazu Dr. Jürgen Weißer, Leiter des Deutschen Landwirtschaftsmuseums, zu berichten. Dazu gehören Dreschmaschinen, Schleifsteine oder Wasserpumpen. Selbst als Antrieb für eine Drehorgel hätten sie verwendet werden können. Offen ist in unserer Region das Dampflok-Bahnbetriebswerk Crailsheim. Dort war ein wichtiger Kreuzungs- und Grenzbahnhof zu Bayern aus dem Jahr 1876 mit großem Bahnbetriebswerk, mit mehreren Lokschuppen, drei Drehscheiben und großer Bekohlungsanlage. Noch vorhanden sind unter anderem die Lok Remise von 1866, eine Lokleitung von 1920, Gleisanlagen und eine Drehscheibe. In Schwäbisch Hall sind vor allem viele alte Kirchen geöffnet, in Geildorf das Schloss, in Langenburg die alte Schule und in Fellberg die alte Mühle. Soweit die Nachrichten bei Fokus Südwest. Ihr 90-jähriges Bestehen hatten die Freilichtspiele Schwäbisch Hall dieses Jahr gefeiert. In ihrem Programm war diesmal mit Ulrike Schweikitz, die Tochter des Salzsieders, eine Art Bürgertheater neu hinzugekommen. Auch als Rückgriff auf die Anfänge 1925 mit einem großen Engagement von Haller Bürgern beim Hofmannsthalschen Jedermann. Ralf Snurawa und Jan Wiechert sprachen auch darüber mit Intendant Christoph Biermeier und Dramaturg Georg Kistner, die neben ihrer Festspielbewertung noch einen kleinen Ausblick auf nächstes Jahr gaben.
Tja, heute geht es ein bisschen um die Bilanz bei den Freilichtspielen Schwäbisch Hall. Sie ist überaus gut ausgefallen. Worauf führst du es zurück, Christoph?
Also erstmal muss man sagen, war man selber ein bisschen überrascht, dass es so viele waren. Also wir hatten nicht bei allen Stücken so damit gerechnet, dass wir dann in Summe im Sommer auf fast 79.000 Besucher kommen. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir dieses Jahr ziemlich klare Stücke hatten. Also das war irgendwie ganz klar. Es gibt einen historischen Krimi, es gibt einen Klassiker, es gibt einen Liederabend und. Und das war alles irgendwie ganz nachvollziehbar für die Zuschauer. Das hat sie nicht verwirrt, hat sie auch nicht irgendwie zu sehr dann gefordert oder gefordert schon, aber nicht zu sehr überfordert in den einzelnen Inszenierungen. Und von daher war das eine ganz klare Spielzeit. Und allem Anschein nach hat dieses breit gefächerte Programm dann einfach auch einen Nerv getroffen. Also nach diesem Negativgerede und wo man uns jetzt 2 Jahre lang irgendwie versucht hat, so runterzureden, war dieses Jahr davon überhaupt nichts mehr zu spüren, sondern da war wirklich ganz viel Wind unter den Flügeln der Freilichtspiele. Und dann kam halt einfach die Mundpropaganda dazu, also im Prinzip hat jede Vorstellung einfach zugelegt, je länger, also mit Vorstellungsdauer dann. Also es wurde immer besser.
Wie ist denn die Sachen im Globetheater? War es diesmal auch besser besucht als in den vergangenen Jahren? Wie ist es hier mit den Co-Produktionen gelaufen? Das hätte mich jetzt auch interessiert. Das waren jetzt Fortsetzungen zum Teil. Ich glaube, das Kammertheater Karlsruhe war, glaube ich, neu. Das Münchner Theater,
Metropoltheater war eine Wiederaufnahme. Das haben wir im letzten Jahr hier erfolgreich zur Premiere gebracht. Dann haben die das in München sehr erfolgreich gespielt, haben es auch im Spielplan gehalten. Auf die Weise lag es nah, dass wir es in dieser Spielzeit hier auch nochmal 10-mal spielen können. Mhm. Bei dem Münchner Metropol muss man sagen, bedauerlicherweise hat das nicht ganz die Erwartungen erfüllt. Weil wir es überwiegend zeitgleich mit der Tochter des Salzsieders gespielt haben. Und dieser Hype, der entstanden ist um die Tochter des Salzsieders, der hat so ein bisschen, die Kinder des Olymp überlagert. Und deswegen haben wir da die Zuschauerzahlen nicht ganz, die wir uns gewünscht hätten.
Ja. Wenn gerade das Stichwort schon fiel, die Tochter des Salzsieders war ja auch ein Experiment auf jeden Fall, das auf die Treppe geholt wurde. Vielleicht auch so ein Stück weit Back to the Roots war ja doch in den Anfangsjahren dieser Gedanke, den man heute modern als Bürgertheater betrachtet, durchaus ja schon mal eine stärkere Rolle gespielt hat. Wie war da die Erfahrung mit diesem Zusammenspiel zwischen Laien und Amateuren zum einen, und zum anderen ist die Frage natürlich, inwieweit ist das ein Zukunftskonzept und wiederholbar?
Also erstmal ist das Ding natürlich einmalig. Und so war es auch gedacht. 1925 mit dem Jedermann fing es so an, dass ungefähr 200 Laien, ich weiß gar nicht, ob da Profis dabei waren,
wahrscheinlich schon. Ja. Der Herr Biberti. vom Staatstheater Stuttgart.
Das siehst du mal, der Herbiberti. Mhm. Und dann, also war das ja auch so eine Art von Bürgertheater damals schon, lang bevor das dann den Namen hatte und von der Landesregierung als förderungswürdig irgendwie eingestuft wurde. Und da haben wir schon einen Rückgriff gemacht auf das Ganze, weil wir dachten dann, wie feiern wir denn 90 Jahre? Das ist ja jetzt auch nicht so ein spektakuläres Jubiläum wie 50 Jahre oder 75 oder 100 oder 1000 Jahre. Machen wir halt einfach, gehen wir ein Stück von dem zurück, was wir jetzt in den letzten Jahren hier auch so an Unterstützung erfahren haben und haben das dann als Bürgertheater gemacht. Bürgertheater, für die, die es nicht wissen, ist eine relativ neue Sparte oder ein relativ neues Genre, wo sozusagen Amateure und Profis aus einer Stadt miteinander spielen und einfach oft auch Themen aus der Stadt oder regionale Themen aufarbeiten. Und das hat sich total eingelöst. Also so, wir haben es, glaube ich, mit der Hälfte der Zuschauer maximal kalkuliert und im Prinzip auch jede Vorstellung ausverkauft. Und da hat man dann schon gemerkt, dass eine Schwäbisch Haller Autorin, die ein Stück für die Schwäbisch Haller Treppe und Schwäbisch Haller Bürger schreibt, das an Original Schwäbisch Haller Schauplätzen stattfindet, einfach nicht nur Schwäbisch Haller interessiert, sondern einfach weit in die Region hinaus. Also so, das heißt, diese Verbindung von regionalem Stoff und historischem Stoff boomt allem Anschein nach zur Zeit. Und wenn das dann auch noch irgendwie so gemacht wird, wie wir das gemacht haben, so als großes Spektakel und bildermächtig und wuchtig und so, dann hat das einfach unglaublich viele jetzt so elektrisiert. Also das war dann auch so, dass es ja einen richtigen Run auf die Karten gab und das musst du gesehen haben und so. Also so gesehen war das schon wirklich schön, aber unabhängig jetzt von dieser ganzen Zuschauerzahl hat mich nochmal was anderes total gefreut, dass es waren insgesamt 262 Menschen haben da mitgespielt. Ja, und von diesen 262 Menschen waren nur 15, also waren 15 Profis und der Rest waren Amateure. Und A, dieser Feuereifer, mit dem die sich da reingeschmissen haben, B, den Qualitätssprung, den die gemacht haben, von den ersten Proben bis hin zu den Premiere oder dann im Laufe auch der Vorstellungen, die Probendisziplin, das war echt irgendwie beeindruckend. Und dann vor allem, glaube ich, haben wir darüber unglaublich viele neue Zuschauerinnen und Zuschauer gewonnen, weil die kommen alle wieder und die haben auch die Familien, die sie dann alle mitgebracht haben und ihre Angehörigen und so, die waren oft zum ersten Mal im Theater und die waren irgendwie total begeistert und ich glaube, da haben wir irgendwie viel, viel richtig gemacht und aber dass das im Prinzip jetzt nicht auf der großen Treppe oder im Haller Globe Theater oder was immer da irgendwann mal stehen wird da unten, dass das jetzt so beliebig wiederholbar ist, das glaube ich, das geht nicht. Das ist ja nicht das Profil der Freilichtspiele. Was wir aber vorhaben ist, dass wir diese Bürger, also das gibt's ja jetzt, dieses Ensemble und die ja gerne weitermachen möchten, dass wir die kombinieren eventuell mit unseren Jugendclubs und da nochmal irgendwie ein großes Stück da machen. Da suchen wir gerade irgendwie Themen. Also dass das jetzt nicht so eine Eintagsfliege bleibt, allerdings sozusagen in einem anderen Format.
War jetzt das, was bisher eigentlich als, naja, auch ein bisschen Schwierigkeiten gemacht hat, könnte man sagen, hat sich jetzt sozusagen dieses Jahr als Erfolgsrezept erwiesen. Also die Kombination der Klassiker, ein manchmal auch neues Stück, in dem Fall jetzt mit Bürgertheaterbeteiligung und als drittes dann ein Musikshow-Stück, wenn man es so nennen möchte, und im Globtheater dann kleinere Stücke, die vom poetischen Stück wie Kinder des Olymp bis halt eben zum reißerischen Männer gegangen ist. Ist das sozusagen die Mixtur, die sich jetzt hier herausgeschält hat, oder wird der Intendant sozusagen sich überlegen, ja, ich möchte auch mal was Neues, dann auch was anderes probieren?
Also ich meine, das, was wir jetzt machen, das machen wir seit 12 Jahren. Also so gut, das Bürgertheater kommt jetzt neu dazu. Also insofern hat sich daran irgendwie nicht verändert. Und das ist ja auch was halt so, ich meine, Freilichtspiele oder wenn man eine große Treppe hat und so ein Globetheater hat, also beides im Großen und Ganzen Freilichtspielorte, das ist nun mal limitiert von der Spielplanauswahl. Wir haben eh schon viel erkämpft, dass wir da mal einen Tschechow da drauf machen. Hat auch keiner gedacht, dass das geht. So, aber ist ja klar, was machen wir denn? Wir machen einen Klassiker, wir machen ein Musiktheater. Wir machen dann immer so einen populären Mythos, wenn man so will, und im Haller Globe Theater Shakespeare und halt das, was wir Volkstheater nennen. Mhm. Also das ist natürlich irgendwie eine Mischung, die schon bringt. Und das erreicht manchmal 80.000 oder 78.000 Menschen und manchmal erreicht es nur wie 2006, als die WM war, 56.000 Menschen. Also daran liegt es irgendwie nicht. Also das hat dann ganz viele Faktoren, warum es mal ganz viel ist und mal ganz wenig. Mhm. Und ich bin auch ehrlich gesagt, so glücklich mich jetzt diese Zahl 80.000 macht, die wir da jetzt im Jahr 2015 in den verschiedensten Stücken da gehabt haben, was mir immer total zu kurz kommt oder was ich immer total bescheuert eigentlich finde, ist diese totale Fixierung immer auf Zahlen oder auf die Einschaltquote. Worüber man überhaupt nicht, man redet dann immer so, naja, jetzt sind es 80.000 oder letztes Jahr waren es ja nur 62.000, aber worüber man überhaupt nicht redet, ist eigentlich das, was bleibt, ne? Nämlich die Infrastruktur, die wir in den letzten Jahren aufgebaut haben. Das, was wir sozusagen immer an Qualität im Ensemble oder so hier haben. Das, was wir einfach hier auch wirklich für eine lebendige Kultur in der Stadt Schwäbisch Hall einfach bewirken. Ob das unsere Schulbesuche sind, ob das die Klassenzimmer, die Theaterpädagogik oder so ist. Also und auch was wir jetzt haben. Wir haben ein neues Verwaltungsgebäude, also mit ganz tollen Proberäumen, mit Werkstätten da drin, mit tollen Büros, also wo wir auch so einfach das endlich mal abbilden können, was sozusagen die Freilichtspiele sind, dieser große Betrieb. Wir haben einen ganzjährigen technischen Leiter, wir haben ganzjährig eine Geschäftsführerin, Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt, wir haben uns in den letzten Jahren total professionalisiert und ich möchte dieses Theater im Freilichtbereich mal sehen, was so eine tolle Infrastruktur hat, wie wir hier haben. Und darüber wird aber überhaupt nie gesprochen und es wird immer als so wahnsinnig selbstverständlich vorausgesetzt. Dabei ist es genau das, was überhaupt diese hohen Zuschauerzahlen dann überhaupt erst ermöglicht, weil wir den Leuten, die hierher kommen, einfach absolut professionelle Bedingungen bieten können. Und wenn man sich mal anguckt, wie allein diese Lightshow bei Stairways to Heaven, die wäre damals, als ich hier angefangen habe, vor 12 Jahren, wäre doch überhaupt nicht möglich gewesen.
Was wird nächstes Jahr geboten?
Naja, also ich meine, es ist ja naheliegend, dass also zwei solche Erfolgsproduktionen wie dieses Jahr mit der Tochter des Salzsieders und Stairways to Heaven, dass die wiederkommen müssen, fast.
Ja. Beide?
Beide, genau. Die werden wir auf jeden Fall nochmal aufnehmen und dann werden wir die Spielzeit eröffnen mit Schillers Räuber auf der Treppe, was ja auch schon geraume Zeit zurückliegt, dass es das letzte Mal bei den Freilichtspielen zu sehen war. Ja, dann wird es natürlich eine große musikalische Premiere noch geben, das wird Jesus Christ Superstar. Auch schon lange nicht mehr gesehen, aber soviel ich weiß, war das ja wohl auch eine recht legendäre Inszenierung. Und im Globe Theater möchten wir gerne Chick wieder aufnehmen und haben die Bremer Shakespeare Company eingeladen mit einer Shakespeare-Komödie, Viel Lärm um Nichts, die wir damals schon in unserer ersten Spielzeit einmal gezeigt haben, aber das liegt ja jetzt nun auch schon 12 Jahre zurück. Deswegen haben wir uns gedacht, das wäre doch mal wieder in einer völlig anderen Theatersprache. Die Bremer Shakespeare Company ist berühmt dafür, dass sie also sehr nah am Autor diese Stücke inszenieren. Dann werden wir ein neues Kinderstück machen, nämlich Pippi Langstrumpf. Und darauf freue ich mich auch besonders, wenn alles gut geht, werden wir Erik Emanuel Schmidts Erzählung Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran auf die Bühne bringen.
Das war ein Interview von Ralf Smurawa und Jan Wiechert mit dem Intendanten Christoph Biermeier und dem Dramaturg Georg Kistner der Freilichtspiele in Schwäbisch Hall. In Ellwangen im Ostalbkreis gibt es seit mehreren Monaten nur ein Thema, die Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge, kurz LEA. Mittlerweile bewohnen mehr als 3000 Flüchtlinge die ehemalige Reinhardt-Kaserne der Bundeswehr. Ursprünglich war sie für 1000 Flüchtlinge gedacht. Mehrmals kam es zu Konflikten unter den Bewohnern. Zusätzlich fühlen sich Teile der 25.000 Ellwanger durch die Anwesenheit der Flüchtlinge in ihrem Sicherheitsgefühl beeinträchtigt. Oberbürgermeister Karl Hildenbeck forderte unlängst den Aufnahmestopp. Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Landtagspräsident Guido Wolf besuchten im August die Landeserstaufnahmestelle, um sich vor Ort ein Bild zu machen. Miro Ruff sprach mit Polizeipressesprecher Bernhard Kohn vom Präsidium Aalen über die Arbeit und Herausforderungen der Polizei, was die Landeserstaufnahmestelle in Ellwangen betrifft.
Herr Kohn, wie zeigt eigentlich die Polizei in und vor der Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge, kurz Lea, in Ellwangen Präsenz?
Ja, in der Landeserstaufnahmestelle, muss man vielleicht vorweg schicken, ist ja grundsätzlich die Lea-Unterkunftsbetreiber sind da selber zuständig, das heißt, da gibt es ja einen Sicherheitsdienst, da machen wir nicht grundsätzlich Präsenzarbeit als solche, sondern sind dort eben dann grundsätzlich vor Ort, wenn es polizeiliche Aufgaben zu erledigen gilt. Wir haben auf dem Gelände der Erstaufnahmestelle eine Polizeiwache eingerichtet. Das heißt, wir sind dort ansprechbar in erster Linie für die Menschen, die dort untergebracht sind, sind dort Bindeglied zum eingesetzten Sicherheitsdienst und sind dort Bindeglied zu den Betreibern, die für diese Lea an sich zuständig sind.
Das Polizeiaufgebot wurde für die Lea, wenn ich richtig informiert bin, ja aufgestockt. Was ist der Grund und wer hat diese Entscheidung gefällt?
Ja, zunächst hat das zuständige Polizeirevier Ellwangen, das ja in unmittelbarer Nachbarschaft zu dieser Lea beheimatet ist, eine Personalaufstockung bekommen seitens des Ministeriums, die für diese Personalausstattung der Polizei zuständig ist. Und hat jetzt tatsächlich, wie Sie sagen, nochmal eine Unterstützung bekommen. Auch dafür, für diese Entscheidung ist grundsätzlich das Ministerium zuständig. Das ist jetzt keine Personalverstärkung für das zuständige Revier Ellwangen, sondern das sind Zusatzkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz, die dort beheimatet bleiben, dort ihre Heimatdienststelle haben, aber täglich in Gruppenstärke, das heißt in 8-Mann-Stärke, in 2 Schichten, den Ellwanger Polizeibeamten zur Verfügung stehen und dort zusätzlich Aufgaben erledigen. Sie haben nach dem Grund gefragt. Zunächst ist es so, dass diese Kräfte in erster Linie da sein sollen, um der Bevölkerung ein zusätzliches Sicherheitsgefühl zu geben. Dieses Sicherheitsgefühl der Bevölkerung hat ja an der einen oder anderen Stelle gelitten, seit diese Erstaufnahmestelle aufgemacht hat. Und da musste sicherlich in einigen Bereichen das Zusammenleben erst geübt werden. Nach unserer Beobachtung kann man sowas üben, also es wird besser. Andererseits darf man das auch nicht und wollen wir auch nicht die Situation, die sich da ergeben hat, verharmlosen. Also da gab es dann schon Gründe, warum die Bürger mit der einen oder anderen Situation unzufrieden waren. Diese Unsicherheiten, diese teilweise Ängste und diese Unzufriedenheiten sind unter anderem auch bei der Polizei gelandet. Und wir sind jetzt durch diese Zusatzkräfte in der Lage, hier zusätzlich etwas zu tun, diese Kräfte aufzubieten, sie einzusetzen. Und nach unserer Beobachtung hat das auch geholfen.
Nun ist die Lea eigentlich gebaut worden für Flüchtlinge zwischen 500 und 1000. Mittlerweile sind dort über 3000 Flüchtlinge zu Hause. Was kann man denn tun, um die Situation einerseits natürlich für die Flüchtlinge zu entspannen, aber andererseits ja vielleicht auch für die Bevölkerung oder ja für die beteiligten Einsatzkräfte der Polizei?
Ja, also für den zweiten Teil der Frage, der Polizei und Bevölkerung oder Bevölkerung und Polizei betrifft, da sind wir natürlich zuständig oder teilzuständig. Wie man mit dieser Belegung innerhalb dieser Lea umgeht und was man da tun kann, das ist nicht in erster Linie und auch nicht in zweiter Linie der Beritt der Polizei. Da gibt es die Betreiber, da sind die zuständig und die leisten dort aus unserer Sicht hervorragende Arbeit. Das muss man zuerst einmal in dieser Qualität hinbekommen. Aber zuständig für diese Regelungen ist nicht die Polizei. Die Polizei ist in der Tat, wie Sie es angesprochen haben, zuständig, dieses Zusammenleben der Ellwanger und der Menschen in der Lea erträglicher zu gestalten, reibungsfreier zu gestalten. Das ist das, was ich vorhin als präventiv bezeichnet habe, als Einwirken auf die empfundene Sicherheit, diese sogenannte subjektive Sicherheit, und dann natürlich auch das Verhindern möglicher Taten, die sein könnten, durch Anwesenheit zu verhindern. Und da kann man schon sehr viel tun. Aber nach unserer Beobachtung tut ja auch die Bevölkerung selber etwas. Das heißt, diese Unsicherheit, die entstanden ist und die sicherlich auch von vielen sehr gut nachempfunden werden kann, dass man hier mit Neuem erst lernen musste, umzugehen. Das scheint immer besser zu funktionieren. Wir haben, wenn wir Kontaktbevölkerung und Lea-Bewohner feststellen, eigentlich eher den positiven Kontakt. Um es anders zu formulieren, wir haben keine Gewaltübergriffe seitens der Lea-Bewohner auf die Ellwanger Bevölkerung und das ist ja auch nicht ganz unwichtig, wir haben es auch andersrum nicht. Das heißt, dieses Miteinander funktioniert jetzt schon recht gut. Dort, wo man, oder es gibt Bereiche, in denen man sicherlich nachsteuern muss, wir haben teilweise nachgesteuert und man kann sicherlich in dem einen oder anderen Bereich immer noch was tun, aber wir haben Situationen, wo einfach diese Bewohner, Sie haben es angesprochen, über 3000, die sind natürlich im Ortsbild bemerkbar, registrierbar, die tauchen auf, die fallen auf, die kann man auch nicht übersehen, die sind an vielen Stellen gegenwärtig und fallen der Bevölkerung auch auf und da hat man am Anfang sicherlich die ein oder andere Unsicherheit entwickelt und das scheint aber besser zu werden und wie gesagt, in Bezug auf Straftaten war es, also Straftaten, die Gewalt beinhaltet hätte, war es noch nie ein Problem. Was wir hatten, waren sehr auffällige Steigerungen der Diebstahlsdelikte im Bereich der einfachen Diebstähle, hauptsächlich der Ladendiebstähle. Dort hatten wir deutliche Steigerungsraten mit Einrichtung der Lea. Das war sehr auffällig. Wir hatten darüber hinaus im Bereich des Diebstahls wenige Fälle des schweren Diebstahls, also schwerer Diebstahl ist dort angesiedelt, wo man beispielsweise ein Auto aufbricht oder dergleichen, also immer wenn ein Hindernis dazu überwunden wird. Da hatten wir wenig Fälle.
Jetzt interessiert mich zuletzt doch nochmal die Frage, wie die Polizei konkret versucht, vor Ort diffuse Ängste abzubauen. Wie macht es ein Polizist? Kommt der mit der lokalen Bevölkerung ins Gespräch? Gibt es da Workshops? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Also wir kommen als Polizei sicherlich mit der Bevölkerung ins Gespräch, im schlechtesten Fall dann, wenn Anzeige erstattet wird, wenn sich Beschwerden seitens der Bevölkerung ergeben, die dann bei uns landen, auch da kommt man natürlich ins Gespräch. Im idealen Fall aber im täglichen Miteinander, seit wir diese zusätzlichen Kräfte aus unserem Präsidium Einsatz haben, ist das noch eine Spur leichter möglich, weil die Kräfte ständig im Erscheinungsbild der Stadt da sind, weil sie auch ganz bewusst dorthin geht, wo die Menschen wohnen, weil sie ganz bewusst auch den Kontakt mit Menschen suchen, so dass wir dort doch sehr gut ins Gespräch kommen, sehr frühzeitig Unwohlsein aufgreifen können oder das ein oder andere Problem mitgeteilt bekommen, an dem man noch arbeiten kann. Wir haben unter anderem auch Polizeireiter immer wieder im Einsatz. Eine Maßnahme, die wir aus anderen Gelegenheiten kennen, von dem wir wissen, dass Polizeireiter einen sehr positiven Effekt bei der Bevölkerung erzielen. Jetzt gerade in Bezug auf ins Gespräch kommen miteinander, das funktioniert sehr gut. Und wir haben hier, können hier doch einiges tun und vor allem allein schon die Anwesenheit, die sichtbare Anwesenheit der Polizei bewirkt hier bei der Bevölkerung einiges.
Das war Fokus Südwest auf Radio Störfunk. Redaktion und Moderation
Miro Ruff,
Ralf Snurawa und Merle Flachsbart.
Alle Meldungen zum Nachlesen und alle Beiträge zum Nachhören auf störfunk.de.